Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Sind wir ehrlich, wenn wir an Architektur in der DDR denken, dann kommt vielen von uns vermutlich gleich das Wort Platte in den Kopf, natürlich. Dabei klingt Ostmoderne doch erstens besser und ist wohl auch der treffendere Begriff, weil er eben auch die Vielzahl an Stilen und Strömungen umfasst, von Bauten, die von 1945 bis 89 entstanden sind. Um die Ostmoderne geht es heute Abend ganz ausführlich bei uns in einem Feature, aber wir stimmen uns jetzt schon mal ein im Gespräch mit dem Architekten und Fotografen Martin Maleschka. Er zieht seit Jahren mit der Kamera durch Ostdeutschland, auch jetzt in diesen Tagen gerade wieder, und dokumentiert DDR-Bauten und Kunst am Bau. Vor der Sendung habe ich mit Martin Maleschka gesprochen und ihn als erstes gefragt, ob für ihn eigentlich jedes Bauwerk aus DDR-Zeiten automatisch auch zur Ostmoderne zählt.
Ja, da muss man das immer ein bisschen weiter ausholen. Also wenn man sagt 50er Jahre Bauten, also denkt man vielleicht irgendwo an die stalinistischen Bauten, gerade so in Eisenhüttenstadt, Karl-Marx-Allee, in Berlin-Friedrichshain, ne? Das würde man jetzt vielleicht gar nicht so wirklich als Ostmoderne betiteln, ging ja dann erst so in den Ende 50er Jahren los, wo es dann eben großflächige Verglasungen, Betonkragdächer gab auf Kaufhallen, auf sonstigen Sonderbauten der DDR-Moderne. Und dann ging es eigentlich los, ne? 60er, 70er, 80er, naja, und dann, ja, dann irgendwann nicht mehr. Ne? Aber genau das dokumentiere ich eigentlich. Also dieses gesamte baukünstlerische Schaffen, was eigentlich die DDR sozusagen in diesen vier baulichen Dekaden hervorgebracht hat. Also eben auch genau mit diesen verschiedenen Facetten. Ne? Also Kunst am Bau, Formgestaltung, städtebauliche Ensembles und eben ganz klar die Architekturen. Und Platte natürlich auch.
Logisch. Ja, genau. Ich habe die berühmte Platte angesprochen. Was zeichnete die moderne DDR-Architektur denn insgesamt aber aus?
Was es eigentlich auszeichnet, ist für mich oftmals, egal ob man jetzt über städtebauliche Ensembles spricht, über Einzelbauten, Sonderbauten, Typenbauten natürlich, ne, die es halt gab, Schulen, Schwimmhallen, Kitas, ist die Lage, die Setzung im Stadtbild, ne, also die städtebaulichen Perspektiven, die sich daraus eben dann neu ergeben, die Funktionalität, ne, das ist alles sehr gut funktional, also von der Raumstruktur, von der Gliederung zusammengepasst hat und natürlich auch die bauliche Ausführung. Ne? Und damit meine ich dann die Ästhetik, die Formsprache, die Haptik, die Materialität, ne? Also von den Materialien, die verwendet wurden, die Oberflächen dazu, die Komposition und natürlich das, was natürlich heute, sage ich mal, dieses Nonplusultra ist, wenn man das eben dokumentiert, ist natürlich, du dokumentierst ja gegen das Verschwinden an. Also die soziologische Ebene eben, dass du ja heute manchmal an Orte fährst, die du aus Zeitschriften kennst, ne, und da eben dann nachrecherchierst, ist das noch da, ist es nicht da, und dann stehst du eben manchmal da und dann gibt es das eben dann nicht mehr und dann, ja, ist das natürlich höchstgradig traurig. Ne? Also jetzt auf der Reise, die Sie auch gerade angesprochen haben, jetzt hier die letzten Tage, wo ich jetzt unterwegs bin, muss ich auch so, ne? Also in Sachsen, in Thüringen, also vieles verschwindet.
Und was oder wer hat über Abriss oder Erhalt entschieden?
Naja, das hat natürlich gerade nach 90 der Wechsel der Eigentümerin bzw. des Eigentümers, der war natürlich höchstgradig entscheidend. Und der konnte natürlich, sofern es dann eben nicht als Denkmal gelistet war, das, wenn wir jetzt über einen Einzelbau sprechen, der konnte dann eben schon entscheiden, was passiert eigentlich dann damit? Dämme ich das? Baue ich etwas um? Baue ich etwas an? Reiße ich irgendwas raus? Wende, passe die Grundrisse an? Nehme vielleicht die Kunst weg? Ne? Also so, ich sag mal so, Merkmale, die eigentlich ein Gebäude dann eben auch wirklich sich von anderen abheben lassen. Also gerade eben baubezogene Kunst ist ja eigentlich immer ein, wenn man da eben über ein Relief spricht, über ein Wandbild spricht, über eine Kupfertreibarbeit, über eine Holzgestaltung, also die auch da wurden eben die verschiedensten Materialien verwendet und die machen ja immer nochmal diesen Mehrwert von einem Gebäude aus.
Ja, die machen ein Gebäude ja vor allem, würde ich sagen, schön, weil Sie vorhin funktional gesagt haben. Bei DDR-Architektur denken ja viele an funktional und eben nicht schön. Würden Sie aber sagen, es gibt auch viel DDR-Architektur, die wirklich schön ist und auch deswegen, nicht nur wegen der Geschichte, sondern auch deswegen erhaltenswert?
Ja. Das ist ja das, was man immer so sagt. Ich betrachte das Ganze ja subjektiv und ich komme ja sozusagen zu 100% eben aus einem Land, was es heute nicht mehr gibt. Und ich versuche natürlich dem Schwund von den Gebäuden rennen, weil natürlich auch drei meiner ehemaligen Gebäude oder damaligen Gebäude, wo ich eben drin gewohnt habe, nicht mehr existieren. Ne? Und da suche ich natürlich die Heimat schon irgendwo anders.
Wie bekommt man denn eine gute bauliche Anpassung oder Umnutzung hin, ohne den Kern der Architektur zu verschandeln?
Ja, schwierige Frage. Also es gibt natürlich aus allen Jahrzehnten, 50er Jahren, 60er, 70er, 80er Jahren, gibt es tatsächlich schon Beispiele, die eben gelungen sind, die nicht so gut gelungen sind. Also wenn ich gerade an Eisenhüttenstadt beispielsweise denke, an die Großgaststätte Aktivist zu DDR-Zeiten, ne, die sind 55 eröffnet worden. Also diese Großgaststätte gibt es dann eben heute so nicht mehr in der Form. Ein kleiner Teil davon ist wieder eine Gaststätte, aber das ist eben eine komplette Neukonzeption und eben auch hinsichtlich sozusagen dieser Umgestaltung zu einem Bürohaus. Das ist heute eben von der Eisenhüttenstädter Wohnungsbau Genossenschaft der Geschäftssitz, ne, also der Hauptsitz. Und da mussten eben Anpassungen in den großen Sälen gemacht werden. Da mussten eben Glastrennwände eingezogen werden, damit die, das ist ein Einzeldenkmal, ne, damit die sozusagen der gesamte Raumeindruck noch zu sehen ist, aber eben für die Mitarbeitenden dann eben doch sozusagen separiert ihre Büros mit Glastrennwänden unterteilt sind. Ne? Und das ist eigentlich wirklich ein super Beispiel, wie man frühe DDR-Architektur sinnvoll umnutzen kann. Ne? Das muss ich auch ein Bild davon geben, also von allen Beteiligten eigentlich. Gibt das Kino International beispielsweise, was natürlich noch seine ursprüngliche Funktion als Kino hat in Berlin auf der Karl-Marx-Allee, so ein Gebäude aus den 60er Jahren, direkt gegenüber des Café Moskaus, ja, auch umgenutzt
worden. Beides sehr bekannt hier in Berlin.
Genau, aber da ist natürlich schon wieder das Problem, ne? Das ist sozusagen ein Privatbesitz, also ein privater Eigentümer, der natürlich diese originale Funktion, also die eigentliche Funktion eben mit Restaurant, sozusagen eine Nachbar und mehreren Salons, auch dieses Wandbild, was außen dran ist, ne? Café Moskau sagt es ja eigentlich schon, ne? Also das Wandbild heißt Reise in die Sowjetunion und da hast du eben drinnen eben zu allen sozialistischen Bruderstaaten dann eben eine Reise in den verschiedenen Salons gemacht. Das gibt es heute nicht mehr. Es kann eben exklusiv gebucht werden. Mhm. Ne? Das ist ja sozusagen ein großes Streitthema, ne? Also privat und eben dann öffentlich. Und wenn wir jetzt beispielsweise auch in Berlin bleiben, am Alexanderplatz, haben wir das Haus des Berliner Verlages, ne? Mit vorgelagerten Pressecafé. Da ist man ja heute sogar wieder stolz drauf, das Wandbild sozialistische Presse, ne, von Willy Neubert wieder aufzudecken, wieder freizulegen. Und da besinnt man sich ja wieder zurück auf das, was sozusagen schon mal da gewesen ist. Ne? Also Haus des Berliner Verlages 1973, 74 hat sozusagen jetzt die originale Fassadenstruktur auch wieder. Ne? Plus aber natürlich einen Anbau im hinteren Bereich, den man von der Hauptschauseite nicht sieht.
Also Rückbesinnung vor der Umnutzung, das wäre doch ein guter Appell.